Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Herzlich willkommen zur letzten Sendung aus Kultur- und Sozialwissenschaften in diesem Jahr mit Bettina Köster. Der Jahreswechsel lädt ein, zurückzuschauen, nicht nur auf das vergangene Jahr. Und das machen wir heute aus drei Blickwinkeln. Wir lassen uns nochmal die Visionen vom modernen Menschen, wie er einst erdacht wurde, vor Augen führen, nehmen den Begriff Freiheit, der in Zeiten der Pandemie nochmal eine besondere Bedeutung bekommen hat, unter die wissenschaftliche Lupe und hören, wie Lebensberatung in unserer Gesellschaft entstanden ist und sich mit dem Zeitgeist kontinuierlich verändert hat. Gerade in diesen Tagen bekommen einige Menschen ein komisches Grummeln in der Magengegend. Warum? Die Pandemie spitzt sich erneut zu, wir müssen wieder mit Beschränkungen im Alltag leben. Für manche sind diese Einschränkungen aber mehr als eine Herausforderung, mit der wir alle leben müssen, um gemeinsam gut zu überleben. Sie empfinden es als Beschneidung ihrer Freiheit und wehren sich lautstark dagegen, beispielsweise bei Demonstrationen oder in sozialen Netzwerken. Ähnlich geht die Schere der Meinungen zum Freiheitsbegriff bei der Klimakrise auseinander. Sollen beispielsweise Kurzstreckenflüge künftig verboten werden, um unsere Welt zu schützen? Die Freiheit des Einzelnen steht aktuell neu zur Diskussion. Grund genug für uns, der Freiheit nochmal einen größeren Gedankenraum zu schenken. Und das macht Ingeborg Breuer jetzt für uns.
Freiheit ist nicht Regellosigkeit und dass alle machen, was sie wollen. Freiheit bedeutet, wohlverstanden, über die Regeln und die Bedingungen des eigenen Lebens selbst zu bestimmen.
Robert Habeck, Vizekanzler.
Wir nehmen das Recht einfach aus der wissenschaftlichen Legitimierung, dass wir uns sicher sind, dass eben eine Welt ohne Kurzstreckenflüge einfach uns mehr Freiheiten in der Zukunft erlaubt.
Benedikt Heil, Fridays for Future.
Wir kommen einfach nicht darum, wenn wir aus diesem Schlamassel rauskommen wollen, dass sich die Menschen impfen lassen müssen. Nur dann gewinnen wir unsere Freiheit wieder.
Winfried Kretschmann, Ministerpräsident Baden-Württemberg. Querdenker auf einer Demonstration in Stuttgart. Freiheit ist eine Grundbedingung demokratischer Gesellschaften. In einer freien Gesellschaft kann jeder ohne Druck und Zwang durch andere handeln, frei seine Meinung äußern und sein Leben selbst bestimmen. Doch in Zeiten der Pandemie, des Klimawandels und anderer globaler Risiken stößt die Selbstverständlichkeit dieser Freiheit an ihre Grenzen. Mit staatlichen Eingriffen in verschiedenste Lebensbereiche werde Stück für Stück der individuellen Freiheit aufgegeben, befürchtet zum Beispiel Michael Bröning, Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in New York. Im Oktober veröffentlichte er sein Buch »Vom Ende der Freiheit«. Er kritisiert darin, dass Freiheit mehr und mehr als etwas Störendes angesehen werde.
Freiheit gilt tatsächlich in manchen gesellschaftlichen Kreisen mittlerweile als politische Verantwortungslosigkeit. Da wird dann gefragt, naja, brauchen wir nicht die Einschränkung von individuellen Freiheiten, um gesellschaftliche Bedrohung abzuwenden?
Mit dieser Analyse steht das Mitglied der SPD-Grundwertekommission nicht allein. Auch der Staatsrechtswissenschaftler und Ex-Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, mahnt in seinem im Herbst erschienenen Buch »Freiheit in Gefahr« angesichts der augenblicklichen Bedrohungen durch Pandemie und Klimawandel, die Freiheitsrechte nicht aufs Spiel zu setzen. Hans-Jürgen Papier in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk.
Wir beobachten doch seit längerem eine gewisse Erosion der Freiheitsrechte, gerade in Zeiten der Pandemie, durch sehr intensive Freiheitsbeschränkungen, die vom Staat ausgehen. Auf der anderen Seite aber auch gesellschaftliche Entwicklungen, die die Freiheitsrechte, die Freiheitsidee, die dem Grundgesetz zugrunde liegt, aushöhlen oder zumindest besteht die Gefahr, der Erosion, wenn man nicht rechtzeitig gegensteuert.
Die Philosophin Svenja Flasspöhler wiederum wundert sich, dass es vor allem die politische Linke sei, die zunehmend auf Regeltreue und Gehorsam pocht, während die politische Rechte mit dem Regelbruch flirte.
Heute ist Freiheit einfach in vielen europäischen Gesellschaften einfach mehr oder weniger stark eingefärbter rechter Begriff geworden.
Bestätigt auch Michael Bröning.
In den Niederlanden haben wir die Partei für die Freiheit, in Österreich haben wir die rechtspopulistische Partei, die sich die Freiheitlichen nennt. In Deutschland haben wir sozusagen das Zentralorgan des Rechtspopulismus in der Jungen Freiheit. Aber natürlich wird auf der Rechten dieser Freiheitsbegriff auf eine Art und Weise ausgestaltet, die eben mit Selbstbestimmung und mit Emanzipation überhaupt nichts mehr zu tun hat.
Freiheit, schrieb einmal der Publizist Joachim Fernau, sei ein Begriff so unbestimmt wie das Wetter. Über das, was sie bedeutet, wurde immer gestritten. In Deutschland war der Aufklärer Immanuel Kant ein früher Verfechter des Selbstbestimmungsrechts des Individuums. Er definierte: Wenn der Mensch als vernünftiges Wesen nach selbsterhobenen Prinzipien entscheiden kann, dann ist er frei. Freiheit ist also bei Kant an Vernünftigkeit geknüpft.
Wir haben in Deutschland einfach eine sehr starke kantianische Tradition, die Habermas etwa übernommen hat, zu sagen, Freiheit gibt es eigentlich nur sozusagen durch Einsicht in das, was irgendwie rechtfertigungsfähig ist. Und wenn wir diese Einsicht nicht haben, sind wir einfach nur im Grunde Tiere, die unseren Bedürfnissen folgen.
Professor Christoph Möllers, Rechtsphilosoph und Verfassungsrechtler an der Humboldt-Uni in Berlin, veröffentlichte im Jahr 2020 das Buch Freiheitsgrade. Darin lotet er die Spielräume von Freiheit in liberalen Gesellschaften aus. Dass Freiheit allerdings, wie von Kant verstanden, rational rechtfertigt werden muss, käme für Möllers einer, Zitat, Machtergreifung artikulierter Mittelschichten gleich.
Ich würde immer denken, eine liberale Gesellschaft muss irgendwie auch Räume für Unvernunft lassen oder für Verhalten, für das es keine Rechtfertigung gibt. Da muss man gucken. Natürlich zieht die Gemeinschaft ja immer Grenzen, aber die Grenzen sind jetzt nicht unbedingt da gezogen, wo jemand keine Gründe dafür angeben kann, dass er etwas Bestimmtes tun will.
Freiheit ist also immer auch die Freiheit der Narren. Und auch wenn bei den aktuellen Querdenker-Demonstrationen viel Absurdes propagiert wird, seien sie eben, so Christoph Möllers, ein Stachel, sich daran zu erinnern, dass freiheitliche Praktiken nicht in vernünftigem Handeln aufgehen. Weil es Freiheit auch im Sinne von Unverantwortlichkeit, im Sinne eines Impulses oder des Begehrens zu erhalten gelte. Gibt es dann aber trotzdem eine Grenze der individuellen Freiheit?
Die Grenze ist dann erstmal tatsächlich nur die, dass man nicht andere schädigen darf.
Niemand kann mich zwingen, auf seine Art glücklich zu sein, sondern ein jeder darf seine Glückseligkeit auf dem Wege suchen, welcher ihm selbst gut dünkt, wenn er nur der Freiheit anderer, einem ähnlichen Zwecke nachzustreben, nicht Abbruch tut.
Heißt es schon bei Kant. Dessen Diktum findet sich heute in Artikel 2 des Grundgesetzes.
Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.
Kant geht einfach davon aus, dass man die Grenze zwischen der Freiheit des einen und der Freiheit des anderen einfach so rational begründen kann. Und ich würde sagen, heute sind wir dann schon so weit zu sagen, dass diese Grenzen irgendwie schon eine Verhandlungssache sind und eigentlich politisch immer wieder ausdefiniert und neu definiert werden und sich eigentlich auch permanent verändern. Und bis zu einem gewissen Grad auch gemacht werden müssen, weil man immer mal wieder ausprobiert, was denn eigentlich eine angemessene Ordnung ist.
Die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht hält der Berliner Rechtswissenschaftler übrigens für legitim, weil andere durch Nichtgeimpfte gefährdet und damit auch die Freiheiten der Geimpften eingeschränkt werden. Diese Haltung findet zunehmend Anhänger, außer auf der politischen Rechten. Sie halten die Impfpflicht für die Maßnahme eines zunehmend übergriffigen Staates, der seinen Machtanspruch unter Missachtung der elementarsten Rechte ausdehne, schrieb zum Beispiel der liberal-konservative Journalist Roland Tichy. Die grundlegende Frage ist damit die nach dem Verhältnis zwischen Bürger und Staat.
Natürlich ist das Verhältnis zwischen Freiheit des Individuums und den Interessen der Gesellschaft immer auszuloten. Also genau darum geht es ja auch in der Unterscheidung zwischen positiver und negativer Freiheit, etwa von Isaiah Berlin.
Der russisch-britische Philosoph Isaiah Berlin unterschied in der Mitte des letzten Jahrhunderts einen doppelten Freiheitsbegriff. Einmal nämlich die negative Freiheit, die Freiheit von staatlicher Übergriffigkeit, die Unabhängigkeit des Individuums vor der Einmischung anderer. Und zum anderen die positive Freiheit, die die Freiheit in den Dienst eines höheren Zwecks stellt, sei es der Vernunft, sei es einer gerechten Gesellschaft oder einer Vorstellung vom guten Leben. Gerade im progressiven linksliberalen Spektrum waren die Forderungen nach einem starken Staat, der für gerecht verteilte Lebenschancen sorgt, stets stark ausgeprägt, meint Michael Bröning.
Progressive wollen einen starken Staat, wir wollen Beteiligung, wir wollen eine Gesellschaft, die sich wirklich für faire Chancen einsetzt, für gleiche Startbedingungen einsetzt.
Ein vehementer Verfechter der positiven Freiheit und damit eines starken Staates ist der Bundesvorsitzende der Grünen und jetzige Vizekanzler Robert Habeck. Der Staat müsse in einer Zeit des beschleunigten Wandels und globaler Bedrohungen Orientierung geben. Die Politik müsse dem Menschen Entscheidungen abnehmen. Ihn selbst würde es zum Beispiel wahnsinnig machen, sagte er einmal in einem Interview, wenn er sich bei jedem Socken- oder Hosenkauf vergewissern müsse, ob das Produkt fair produziert wurde. In seinem Buch »Von hier an anders« schreibt Habeck:
Bestimmt zu werden, Entscheidungen nicht treffen zu müssen, kann erleichternd sein. Jeder weiß, wie gut es sich anfühlen kann, wenn einem jemand eine Entscheidung abnimmt.
In Teilen des progressiven Lagers ist ja tatsächlich eine Wahrnehmung verbreitet, dass wir in Zeiten einer einzigartigen Überlappung von Krisen leben. Also es fängt an mit der Klimakrise, es ist aber aktuell natürlich eben auch die Pandemie, es sind aber auch Fluchtbewegungen weltweit und sind ja auch keine Chimären, sondern diese Herausforderungen sind real.
Natürlich sieht Michael Bröning, dass die Politik den globalen Krisen entgegenwirken muss. Aber er warnt davor, dass sich auf der politischen Linken eine autoritäre Haltung ausbreite, etwa in puncto Ökologie. So wie schon vor über 40 Jahren der Philosoph Hans Jonas im Namen des Überlebens der Menschheit über die Vorteile totaler Regierungsgewalt resonierte, fordert heute der Mitbegründer von Extinction Rebellion, Robert Hallam, die Übertragung der staatlichen Souveränität von einem korrumpierten parlamentarischen System auf nationale Bürgerversammlungen. Fabulieren Klimaaktivisten von einer grünen RAF oder einem ökologischen Leninismus.
Es ist halt schon bedenklich, wenn wir sehen, wie in Teilen dieser Bewegung eben auch Grundprinzipien des freiheitlichen oder des demokratischen Systems in Frage gestellt werden kann. Also wenn Greta Thunberg beim COP-Gipfel in Glasgow sich hinstellt und von bla 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 redet, oder wenn wir sehen, dass Bestseller sehr erfolgreich sind mit Titeln, wie man eine Pipeline in die Luft jagt, dann finde ich das heikel und auch problematisch.
Für viele, gerade auf der politischen Linken, scheint individuelle Freiheit mehr und mehr zum Problem statt zur Lösung zu werden. Und dies gilt nicht nur bezogen auf Corona oder den Klimawandel. Auch vermeintlich unkorrekte Meinungen zum Thema wie Rassismus oder Gendern werden zunehmend als etwas Störendes angesehen. Sogenannte problematische Veranstaltungen mit umstrittenen Professoren werden von Studierenden verhindert. Im Namen des Guten, einer klimaneutralen Welt, einer diversen, diskriminierungsfreien Gesellschaft wird Freiheit eingehegt und findet ihr Maß an einem ihr fremden Ideal. Dagegen verteidigt Michael Bröning den Satz des Philosophen Isaiah Berlin.
Freiheit ist Freiheit, nicht Gleichheit oder Fairness oder Gerechtigkeit oder menschliches Glück oder ein ruhiges Gewissen.
Aber möglicherweise, so der Verfassungsrechtler Christoph Möllers, müsse der Freiheitsbegriff des Liberalismus selbst überdacht werden. Denn die individuelle Freiheit des Einzelnen, die der Liberalismus hochhält, sei ja nichts Naturwüchsiges. Sie lasse sich vielmehr nie losgelöst von der sie umgebenden Gesellschaft betrachten. Und es gäbe durchaus Entscheidungen, die von mehr als einer Person getroffen werden müssten, wo es zu einer Art kollektiven Selbstbestimmung komme. Dies sei aber keine Einschränkung des Individuums. Vielmehr ermächtige uns diese kollektive Freiheit, Dinge zu tun, die wir allein nicht tun können.
Natürlich ist diese Vorstellung, man steht irgendwie als Individuum der Gemeinschaft gegenüber, kann machen, was man will, und dann kommt die Gemeinschaft und nimmt einem etwas weg, natürlich eine seltsame Vorstellung ist, weil man im Grunde alles, was man kann, auch die eigene Individualität, ja erstmal ein Produkt einer Gemeinschaft ist. Deswegen ist klar, dass eigentlich ein Liberalismus immer sich darauf einlassen muss, dass man viele Dinge ja nur in Gemeinschaft machen kann. Nicht? Und dass im Grunde eine Form von Gemeinschaftlichkeit halt nicht nur Freiheit einschränkt, sondern Freiheit auch irgendwie erweitert oder Handlungsmöglichkeiten überhaupt erstmal einräumt, die man sonst alleine gar nicht hätte.
So könne man die Einschränkungen während der Corona-Krise eben auch als Gemeinschaftsprojekt einer Krisenbewältigung sehen, bei dem wir alle unsere Freiheit ausüben, indem wir sie begrenzen, meint Möllers. Ein Freiheitsbegriff allerdings, den Michael Bröning problematisch findet.
Wenn Freiheit künftig nur noch sowas ist wie eine Unterkategorie von dem, was jetzt leider eben nicht mehr erlaubt ist, und das auch noch so argumentiert wird, dass es dem Schutz der Freiheit auf einer höheren Ebene dient, dann ist es schon so, dass dieser Wert ausgehöhlt wird und auch entwertet wird. Und natürlich kann all das legitim sein, aber klar ist auch, dass all das politisch ziemlich brisant ist.
Es ist wohl ein Balanceakt. Wird die Freiheit einem übergeordneten Wert unterstellt, droht, wie die Geschichte zeigt, ein Abgleiten in undemokratische, wenn nicht totalitäre Herrschaftsformen. Wird aber der Gedanke der Freiheit durch Selbstbestimmung ganz ausgereizt, schrieb einmal der kanadische Philosoph Charles Taylor, dann anerkennt er überhaupt keine Grenzen und es gibt nichts mehr, was ich bei der selbstbestimmten Wahl respektieren muss. Es gilt also abzuwägen und zu berücksichtigen, was der Staatsrechtler Hans-Jürgen Papier zu bedenken gibt.
Dass Freiheit in einem demokratischen Rechtsstaat nicht missverstanden werden darf als Spaß und Vergnügen, sondern die andere Bezeichnung für Freiheit ist Verantwortlichkeit. Verantwortlichkeit auch für das Gemeinwesen, nicht? Und für den anderen Mitmenschen natürlich auch Verantwortung vor sich selbst.
Ingeborg Breuer mit rechtswissenschaftlichen und politischen Blicken auf die Freiheit. Ich weiß nicht, ob Sie den neuen Fernsehfilm von Maria Schrader gesehen haben. Ich bin dein Mensch, heißt dieser Streifen, und darin wird sehr anschaulich die Geschichte einer Wissenschaftlerin erzählt, die für eine Studie mit einem Robotermenschen, der nach ihren Wünschen programmiert wurde, für 3 Wochen zusammenlebt. Danach soll sie ihrem Chef eine Art Testbericht vorlegen. Alles nur Zukunftsmusik? Ein Roboter, der einem Menschen zum Verwechseln ähnelt und auf feine Stimmungen seines Gegenübers reagieren kann? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Die Forschungen zur künstlichen Intelligenz stehen erst am Anfang, sagen viele Wissenschaftler. Visionen von Mensch-Maschinen gibt es dagegen schon sehr lange. Andrea und Justin Westorf nehmen uns mit auf einen Streifzug durch die Geschichte der Visionen vom modernen Menschen.
Wir sind jetzt auf einer Stufe, in der wir Maschinen herstellen können, die nicht nur so auf dem Tisch sitzen, sondern die in Roboter eingebaut sind, also die sich durch die Welt bewegen können und die natürlich auch Sensoren haben, so Fernsehaugen zum Beispiel und Mikrofone, sie können hören, tasten und fühlen und so weiter. Es wird nicht sehr lange dauern, bis wir einen uralten Traum erfüllen können, dass wir den menschlichen Geist zu diesen Roboter übertragen können. Das ist unsere Zukunft.
Der amerikanische Computerwissenschaftler und Kritiker seiner Zunft, Joseph Weizenbaum, 1988.
A good, healthy cry.
Ein guter, gesunder Schrei. Am 25. Juli 1978 hält der britische Gynäkologe Patrick Steptoe Louise Brown in die BBC-Kamera. Das erste Retortenbaby der Welt. Jahrtausende lang war die Zukunft, das Unbekannte, für die Menschen als Geschöpfe Gottes unbeeinflussbar. Das ändert sich mit der Aufklärung seit dem 17. Jahrhundert. Jetzt entwickeln sie Erwartungen, Hoffnungen oder Befürchtungen. Ich denke, also bin ich. So formuliert der französische Philosoph René Descartes das neue Menschenbild, die Idee eines selbstbewussten Wesens, das sich und die Welt verstehen kann. Martina Hessler, Professorin für Technikgeschichte an der Uni Darmstadt.
Er hat eben im Kontext dieses sich zu dieser Zeit etablierenden mechanistischen Weltbildes den Menschen als Maschine interpretiert. Also das Herz funktioniert wie eine Pumpe und dann gibt es diese Analogien zu den Wasserröhren und den Blutbahnen. Aber er hat davon die Seele und den Verstand abgetrennt.
Charakteristisch für den neuen, aufgeklärten Menschen ist aber auch, dass er sich nun mit dem Tier vergleicht und dabei seine Unvollkommenheit erkennt. Der deutsche Aufklärer Johann Gottfried Herder spricht vom Mängelwesen.
Menschen sind nackt, sie haben kein Fell, sie sind waffenlos, sie haben keine Zähne, sie sind eigentlich armselig und schwächlich und sinnesarm, sie haben keinen Instinkt. Aber die wichtige Wendung ist, dass die Menschen eben nicht nur dieses biologische Mängelwesen sind, sondern gleichzeitig zur Sprache und zum Verstand begabt sind. Und damit wird diese Mängelfigur umgekehrt in dieses Schöpferische. Also Menschen steigern ihre natürlichen Fähigkeiten und sie schaffen sich ganz neue Welten.
Ende des 18. Jahrhunderts kommen immer mehr Vorstellungen von Apparaten auf, die die Menschen von schweren oder ungeliebten Tätigkeiten befreien. Aber bald auch negative Fantasien, wie bei dem tschechischen Dichter Karel Čapek in einem Drama von 1921. Ihm verdankt die Welt den Begriff Roboter, eigentlich Arbeiter.
Die menschliche Maschine war ungemein unvollkommen. Sie musste beseitigt werden. Sie war zu teuer, zu wenig leistungsfähig.
Das Interessante ist aber nun, dass wir mit der Industrialisierung eine Verschiebung haben. Menschen werden nämlich im Vergleich zur Technik als fehlerhaft interpretiert. Und das war in der Arbeitswelt der Prozess der Fertigung, in der Fabrik, aber auch das Rechnen. Und hier kommt die Idee, dass die Maschine das einfach besser kann.
Und Roboter waren ja auch nicht das Ende, sondern der Anfang der Mensch-Maschine-Fantasien. Der Körper aus Fleisch und Blut ist dem Menschen schon seit langem eine Last. Verletzbar, vom Verfall bedroht, sterblich. Umso verlockender scheint die Idee, von diesem unzulänglichen, natürlichen Körper Abschied zu nehmen und stattdessen einen Cyborg zu bauen, ein Mischwesen aus Mensch und Maschine, wie es Ray Bradbury 1951 in seiner Erzählung über eine Firma namens Marionetten e.V. beschreibt.
Verdoppeln Sie sich selbst oder Ihre Freunde. Neue Humanoid-Plastiken 1990er Modelle, garantiert haltbar, keine Abnutzungserscheinungen. Von $7,600 bis zu unserem $15,000 Deluxe-Modell.
Lange Zeit war der Mensch davon überzeugt, dass das Denken, die Intelligenz, nur ihm vorbehalten ist. Aber dann fangen in den 1950er Jahren Wissenschaftler an, Computer zu bauen, die schnell und vor allem fehlerfrei rechnen können. Bald beherrschen sie auch komplexere Denkvorgänge wie Schachspielen besser als der Mensch. Wird er die denkende Maschine noch beherrschen können? Oder sie ihn? Die anthropozäische Angst nennt die Technikhistorikerin Martina Hessler so etwas.
Die Grundprämisse für diese Ängste ist natürlich, dass man sich mit der Maschine vergleicht. Über die Handarbeit, dann die geistige Arbeit und zunehmend auch über die Frage, ob Maschinen auch Emotionen haben. Eins nach dem anderen, was als typisch oder genuin menschlich definiert wurde, wird im Vergleich zur Maschine wertlos, weil die Maschine es auch zu können scheint.
Tatsächlich sind künstliche Intelligenzsysteme dem Menschen in vielen Gehirnleistungen überlegen. Neuronale Netzwerke werden dem menschlichen Gehirn immer ähnlicher. Sie müssen nicht programmiert werden, sondern lernen selbstständig. Aber noch viel wichtiger scheint, es geht nicht mehr um eine Machtübernahme der intelligenten Maschinen, wir geben sie ihnen freiwillig.
Diese freiwillige Übergabe wird ja in den letzten Jahren auch als lustvolle Unterwerfung unter Technik diskutiert, ganz oft im Hinblick auf diese vielen Geräte zur Selbstvermessung oder die Handys, in die wir permanent reinschauen. Also wir reagieren auf Anweisungen der Technik und lassen uns von der Technik sagen, wie wir uns zu bewegen haben und so weiter.
Das liegt allerdings auch an den positiven, praktischen Erfahrungen, die Menschen damit machen.
Ich glaube, dass auch viele dieser Ängste zwar verbalisiert werden, aber in der Praxis gar keine große Rolle spielen, weil Menschen eben täglich damit interagieren. Weil die Technik klein geworden ist, weil sie mobil geworden ist, weil sie immer ganz nah an unserem Körper herumgetragen wird und weil sie auch interaktiv und personalisiert geworden ist.
Der moderne, denkende Mensch hat sich aber nicht nur als Schöpfer von Maschinen gesehen. Es gab auch immer wieder Fantasien von einer kompletten Neuschöpfung des Menschen. Weltbekannt der Roman von Mary Shelley, 1818, Frankenstein oder der moderne Prometheus. Zu den Schreckensvisionen vom neuen Menschen gehört auch Aldous Huxleys Roman Schöne neue Welt von 1932.
Heute, im Jahr 632 nach Ford, ist das Individuum abgeschafft. Das Lebendgebären wurde durch weltweite Propagandafeldzüge in Verruf gebracht. Es gibt nur noch die künstliche Befruchtung im Reagenzglas, den Menschen aus der Retorte.
Menschenzüchtungen, um die natürlichen Mängel auszuschalten. Der nationalsozialistische Staat macht die Eugeniklehre zur Politik. Mit dem Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses wurden an die 400.000 Menschen zwangssterilisiert. Diese grausigen Geschehnisse hinderten Wissenschaftler allerdings keineswegs daran, weiter von der genetischen Verbesserung des Menschen zu fantasieren.
1962 trafen sich Biologen, Psychologen und Soziologen, darunter 6 Nobelpreisträger, in London zum Ziber-Symposium Man and His Future. Der Biologe Sir Julian Huxley, Bruder des Schriftstellers, brachte ihre Vision auf den Punkt. Die Eugenik wird schließlich Methoden wie die künstliche Befruchtung durch Samenspender von hoher genetischer Qualität anwenden müssen.
Eine Fantasie, die man tatsächlich versucht, in die Tat umzusetzen. Am 15. Februar 1985 zum Beispiel bringen die Tagesthemen einen Bericht des USA-Korrespondenten Klaus Richter.
Dr. Robert Graham ist mehrfacher Millionär. Vor einigen Jahren gründete er eine Samenbank der Elite für die Elite. Er verfügt über 20 regelmäßige Spender, darunter mehrere Nobelpreisträger. Vor kurzem haben wir mit Erfolg auch damit begonnen, herausragende Athleten, Olympiasieger als Spender zu gewinnen. Natürlich sind solche Leistungen immer mit hoher Intelligenz verbunden. Zudem verlangen wir glänzende Gesundheit und einwandfreie Familienvergangenheit ohne mögliche Erbprobleme. Bevorzugt nordische Abstammung, beste Gesundheit und ein Intelligenzquotient von mindestens 140.
Dazu Professor Stefan Mundlos, Direktor des Instituts für medizinische Genetik und Humangenetik der Charité.
Züchten funktioniert bei jedem Lebewesen dieser Welt und wäre jetzt mal rein theoretisch beim Menschen auch möglich. Aber so ein Züchtungsvorgang ist ja auch einer, der über Generationen geht und der dann mit einer entsprechenden künstlichen Auslese nun eine bestimmte Eigenschaft herauszüchtet. Welche sollte denn das dann sein? Selbst mit der Intelligenz ist das ja so eine Sache, dass auch eine hohe Intelligenz jetzt einen nicht unbedingt dazu prädestiniert, im Leben glücklich und erfolgreich zu sein. Also die Komplexität des menschlichen Lebens mit einer Züchtung zu beeinflussen, halte ich für ziemlich absurd, weil wir alle genetisch sehr, sehr divers sind. Und so kann es einfach dazu kommen, dass nicht notwendigerweise die Mischung dabei rauskommt, sondern irgendwie was ganz anderes.
Die Möglichkeiten, des Menschen genetische Verfassung unmittelbar zu ändern, sind Mitte des 20. Jahrhunderts noch begrenzt. Doch das ändert sich vor allem durch die Entdeckung der Erbsubstanz, der DNS, 1953 durch Francis Crick und James Watson. Weitere Entwicklung bringt die Technik der In-vitro-Fertilisation und die Geburt des weltweit ersten im Reagenzglas gezeugten Kindes am 25. Juli 1978. Und gleich blühen wieder Fantasien vom besseren, neuen Menschen, etwa beim Retortenbaby-Pionier Dr. Robert Edwards.
Wir haben jetzt die ersten Lebensstufen unter wissenschaftlicher und medizinischer Kontrolle. Wir werden die Möglichkeit haben, Embryonen besser zu machen.
Retortenbabys und Samenspende sind inzwischen Standardverfahren. Selektionen der Embryos vor der Einpflanzung technisch kein Problem, wenn auch nicht überall legal. Ebenso das Einfrieren von Eizellen oder Embryos. Und bereits eingesetzt wird CRISPR-Cas, eine Genschere, mit der man schädliches DNA-Material herausschneiden kann. Alles unter der Prämisse, den Menschen vor Krankheit und Leid zu bewahren. Bei einzelnen monogenetischen Erbkrankheiten kann das sogar gelingen, sagt Stefan Mundlos. Aber um die geht es in solchen Visionen von genetisch optimierten Menschen nicht, sondern um die Verhinderung von Krebs oder Alzheimer zum Beispiel oder um die genetische Ausstattung nach Wunsch, kurzum Designerbabys.
Alles, was häufige Erkrankungen sind, wenn sie überhaupt genetisch sind, das sind Hunderte oder gar Tausende im Genom, die zusammenkommen. Da jetzt irgendwas genetisch zu machen, sehe ich also als ziemlich aussichtslos an. Und auch was unsere sonstigen Eigenschaften betrifft. Selbst wenn ich da nun irgendwas machen wollte, könnte ich es gar nicht, weil man es im Moment wegen der Komplexität und auch der Vielzahl der Veränderungen, die da eine Rolle spielen, eben gar nicht machen kann.
Eine weitere von der Gentechnologie angeheizte Idee vom neuen Menschen ist das Klonen. Seit der Geburt des Schafes Dolly 1996 ist die Herstellung identischer Kopien eines Lebewesens auch keine Science-Fiction mehr. Es ist in vielen Ländern verboten. Verstöße dagegen gibt es jedoch immer wieder. Andererseits haben die Anwendungen im Tierreich gezeigt, dass die Kopien mehr genetische Defekte und ein kürzeres Leben haben als natürliche Artgenossen.
All solche Dinge sind natürlich überhaupt nicht vorstellbar, dass man das in einer menschlichen Anwendung dann macht. Es ist immer die Frage, was ist jetzt machbar und was will man dann im Endeffekt machen?
Der Mensch ist seit der Aufklärung weit gekommen. Durch unzählige Erkenntnisse der Wissenschaften und technologische Fortschritte ist es ihm gelungen, das Leben besser zu machen. Aber immer häufiger scheint er auf das Denken und Verstehen freiwillig zu verzichten, sagt Martina Hessler, Professorin für Technikgeschichte an der Uni Darmstadt.
Ich denke, dass im 20. Jahrhundert vor allem die Technologien, die wir in der Lebenswelt verwenden, Blackboxes wurden. Die Haushaltsgeräte, da drücken wir nur auf Knöpfe. Und dasselbe gilt eigentlich für Handys. Und das war so lange kein Problem, wie diese Geräte, wie eben ein Herd kochen oder das Auto fährt. Aber in dem Moment, in dem wir digitale Technik haben und vor allem auch KI, wird tatsächlich diese Blackbox zum Problem, weil Menschen nicht mehr verstehen, was die Technik tatsächlich kann und was nicht.
Und das macht Angst, die wiederum, besonders in Bedrohungssituationen, zu einem Rückfall in die Irrationalität führen kann, zu Wissenschaftsfeindlichkeit und Verschwörungstheorien.
Es wäre tatsächlich wichtig, so eine Kompetenz zu haben, das wirklich gut zu verstehen und dann auch einen gesellschaftlichen Diskurs darüber zu führen, was man genau will und was nicht.
Und im Umgang mit künstlicher Intelligenz müsse man sich immer wieder fragen, was ist der Mensch?
Was ist das denn, was die Maschinen tun, wenn sie denken? Was sind denn diese maschinellen Emotionen? Sie unterscheiden sich natürlich von den menschlichen Denkweisen und Gefühlsweisen. Solange wir keine Maschinen mit Bewusstsein haben, sind das alles Simulationen. Entscheidend ist, dass es anders ist. Und dann ist es auch nicht mehr die Frage von Überlegenheit oder Unterlegenheit, sondern es ist einfach die Frage von Verschiedenheit und die Konsequenzen, die das hat.
Das heißt, der aufgeklärte Mensch bestimmt in wesentlichen Fragen auch über das Kommende, wie Zukunftsforscher Robert Jung schon 1952 gesagt hat.
Wir sind nicht wie in den Zukunftsromanen von Wells, Huxley und Orwell durch den breiten Graben der Zeit von dem reißenden Tier Zukunft getrennt. Die Zukunft ist keine Utopie. Die Zukunft hat schon begonnen. Aber noch kann sie, wenn rechtzeitig erkannt, verändert werden.
Andrea und Justin Westorf über die Visionen vom modernen Menschen in unserer Geschichte. Bleiben Sie gelassen in Ihrem Alltag. Kultivieren Sie Zufriedenheit und eine gesunde Ernährung. Und bleiben Sie in Bewegung, körperlich genauso wie gedanklich. Solche Sätze können wir in diversen Ratgebern lesen und die Regale der Buchläden sind oft voll davon. Immer mehr Menschen suchen in der Komplexität unserer Welt Unterstützung für ihr eigenes Leben. So ausdifferenziert wie heute war das nicht immer. Die Geschichte der Lebensberatung zeigt, dass es eine Entwicklung der Moderne ist, sich aktiv Rat und Hilfe fürs Leben zu suchen. Und dabei spielen die Regeln des jeweiligen Zeitgeistes der Gesellschaft eine entscheidende Rolle. Lebensberatung als ein Phänomen gesellschaftlicher Entwicklung. Ursula Storost macht mit uns einen Ausflug in die Beratungsgeschichte.
Musik. 44777.
Ja, guten Tag, Herr Dr. von Hollander.
Guten Tag.
Ja, ich hätte gerne mal einen Rat von Ihnen.
Ja, bitte.
Ich habe einen sehr großen Kummer. Und zwar
jahrzehntelang war es eine der großen Erfolgssendungen im Norden. Was wollen Sie wissen? Die Lebensberatung im NDR-Hörfunk.
Und ich muss aber feststellen, dass der Junge doch gar nicht sehr gut aufgehoben ist.
Ja.
Von 1952 bis 1971 sprach der Unterhaltungsschriftsteller Dr. Walter von Hollander mit Menschen am Telefon über ihre Probleme. Etwa 10.000 Frauen und Männer wählten in dieser Zeit die Telefonnummer 441777 und suchten Rat. 1971, mit fast 80 Jahren, stieg Walter von Hollander aus der Sendung aus. Sein Rückblick auf 20 Jahre Lebenshilfe:
Was wir an Thematik gehabt haben, ist ungefähr das Gleiche geblieben. Also zum Beispiel die Ehefragen haben nicht aufgehört, die Fragen nach Liebe und Eros haben nicht aufgehört, die Erziehungsfragen überhaupt nicht, die Sorgen um die Kinder nicht, die Sorgen um den Beruf nicht, das sind schon die Hauptfragen.
Auch wenn die Themen ähnlich waren, Probleme und Lebenskrisen hatten Menschen schon immer. Es wurde nur in unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich damit umgegangen. Jahrhundertelang suchten die Leute Rat bei geistlichen oder betagten Familienmitgliedern mit viel Lebenserfahrung. Einen Zusammenhang zwischen Alltagsproblemen und psychischen Erkrankungen zog man bis zum Ende des 19. Jahrhunderts nicht in Erwägung. Krankheiten des Geistes wurden von Medizinern in der Psychiatrie behandelt, sagt der Historiker Dr. Jens Elberfeld von der Universität Halle-Wittenberg.
Mit dem Aufkommen der Psychoanalyse und Sigmund Freud gegen Ende des 19. Jahrhunderts beginnt sich das schon langsam zu wandeln, weil für die Psychoanalyse halt nicht ganz klar ist, wo eigentlich Krankheit aufhört, wo Gesundheit anfängt und mehr oder weniger eigentlich jeder Mensch zumindest potenziell die Anlage hat, auch psychische Leiden zu entwickeln.
Eine Entwicklung, die im 20. Jahrhundert zu einem Umdenken in der Psychiatrie führte. Denn für Krankheiten wie Depressionen oder Angstzustände konnten die Mediziner keine organischen Ursachen ausmachen.
Und da hat man sich halt dann auf die Suche nach ganz anderen Antworten begeben, die man dann halt eher im Bereich des Innerpsychischen gesehen hat und wofür man dann halt auch ganz andere Behandlungsmethoden gesucht hat, nämlich vor allen Dingen dann so etwas wie eine Gesprächstherapie.
Seit der Industrialisierung Mitte des 19. Jahrhunderts war die Gesellschaft im Umbruch. Arbeitsbedingungen, Familienstrukturen und Geschlechterrollen veränderten sich rasant.
Und in diesem Zusammenhang gab es dann aber auch zum ersten Mal ein breiteres Nachdenken über die psychischen Folgen eigentlich dieses gesellschaftlichen Wandels. Und es gab in dieser Zeit eine Krankheit, die so etwas wie ein Signum des Zeitalters wurde, nämlich die sogenannte Neurasthenie oder auch Nervosität. Und die galt eigentlich als die Krankheit par excellence, in der man eigentlich die negativen Folgen, die dieser ganze gesellschaftliche Wandel und die Durchsetzung eigentlich der modernen Gesellschaft gezeitigt hat, die da eigentlich zum Ausdruck kam.
Das Aufweichen traditioneller bürgerlicher Normen, die Mann und Frau, jung und alt, ihr Verhalten diktierten, befreite die Menschen und erlaubte neue Lebensentwürfe. Aber die neue Freiheit forderte auch mehr Nachdenken, mehr eigene Entscheidungen, mehr Verantwortung von jedem Einzelnen.
Weil man jetzt halt sich selbst die Frage stellen muss, wo will ich eigentlich mit meinem Leben hin, was will ich erreichen, wie soll eigentlich meine Partnerschaft aussehen, ist das eigentlich die Ehe, die ich mir immer gewünscht habe? Und gerade diese zunehmende Unsicherheit führt halt dazu, dass dann ein erhöhter Bedarf an Beratung aufkommt.
Die Geschichte der Lebensberatung ist auch eine Geschichte veränderter gesellschaftlicher Anforderungen, sagt die Historikerin Lou Segers. Die Geschäftsführerin des Niedersächsischen Landschaftsverbandes Schaumburg hat die Rubriken des populären Lebensberaters Walter von Hollander zwischen 1949 und 1971 analysiert. Wie korrespondierten die Fragen und seine Ratschläge mit dem damaligen Zeitgeist und welches Menschenbild lag dem zugrunde?
Ich würde seine politische Einstellung als linksliberal bezeichnen wollen. Er hat versucht, in gewisser Weise das auch in der NS-Zeit beizubehalten.
Der 1892 geborene Walter von Hollander, studierter Ökonom und Philosoph, verfasste populäre Bücher zur Lebensberatung.
Der Mensch über 40 und Das Leben zu zweien waren Bestseller. 1949 übernahm er in der populären Programmzeitschrift Hör zu die Lebensberatungsrubrik Fragen Sie Frau Irene. Dass sich hinter der verständnisvollen Irene ein Mann verbarg, wussten allerdings weder die Ratsuchenden noch Leserinnen und Leser. 3 Jahre später startete dann die Rundfunksendung im NDR. Mit seinen Ratschlägen erreichte Hollander damals Millionen von Menschen.
Also eine wichtige These war, dass Frauen auf keinen Fall zu früh heiraten sollten, sich nicht zu früh binden sollten, sondern erstmal als Erwachsene selbstständig leben sollten und auch unbedingt einen Beruf haben sollten. Das war für ihn ganz, ganz wichtig.
Hollander bestärkte Frauen in ihrem Drang nach Unabhängigkeit. Eine Frau schrieb 1958 an Frau Irene:
Ich weiß, dass es viele Frauen gibt, die mit Inbrunst waschen und freudig bohnern. Was sollen aber die Hausfrauen tun, die keinen Spaß an dieser Arbeit haben und von der Langeweile des Alltags erdrückt werden, manchmal bis zum Lebensüberdruss?
Hollander trat für ein gewisses Maß an Gleichberechtigung der Geschlechter ein, sagt Lou Segers.
Dass Frauen als eigenständige Wesen wahrgenommen werden sollten, die sozusagen auch ohne Partner ein volles Lebensrecht haben und nicht nur gesehen werden in Abhängigkeit zu dem Ehemann.
Das waren in den 1950ern gewagte Thesen. Im Zweiten Weltkrieg mussten die Frauen das Leben in Deutschland allein organisieren. Die Frau war Familienoberhaupt und Ernährerin. Als die Männer heimkehrten, sollte sie wieder zurücktreten, vor allem dann, wenn sie alleinstehend war.
Da ging es um Wohnungen, die man nicht beziehen konnte. Da ging es um Einschränkungen, weil man nur als Fräulein galt. Und da war Walter von Hollander jemand, der doch gesagt hat, nein, alleinstehende Frauen müssen anerkannt werden. Und in dem Moment, wo das sozusagen veröffentlicht wurde, war die Debatte im Gang.
Durch Hollander kamen neue progressive Impulse in die öffentliche Diskussion. Der Mensch sei selbst verantwortlich für sein Tun, war auch eine seiner Thesen. Als eine ratsuchende Anruferin ihm erzählte, dass ihr Mann sie wegen einer anderen Frau verlassen habe, einer Frau, der er hörig sei, konterte Hollander scharf.
Also das Wort hörig liebe ich nicht.
Nein.
Nein. Denn der Mensch ist ein freies Individuum.
Ja.
Und kann es jedenfalls sein.
Auf der anderen Seite war er dem konservativen Zeitgeist verhaftet, konstatiert Lou Segers. Wenn verzweifelte Frauen ihm berichteten, dass die aus Krieg und Gefangenschaft heimgekehrten Männer sie tyrannisierten, riet er zum Beschwichtigen und Weiterführen der Ehe.
Also nicht zu sagen, gut, der Mann ist irgendwie stehen geblieben, er ist traumatisiert, trennen Sie sich von ihm, sondern im Gegenteil zu sagen, es ist besser, eine Ehe aufrechtzuerhalten und sich sozusagen wieder aneinander zu gewöhnen und geben Sie doch dem Mann das Gefühl, dass er sozusagen auch ein ganz toller Mann ist.
Wenn er propagierte, eine Frau solle selbstständig sein, so Lou Segers, meinte er damit nicht, dass Ehe und Partnerschaft auf ein neues Fundament gestellt werden sollten. Hier sollten nach wie vor die Frauen für die Harmonie zuständig sein.
Also diejenigen sein, die aus Klugheit auch nachgaben, die Probleme mit viel Humor meisterten, aber ohne den Ehemann allzu sehr anzugehen.
Als sich 1955 eine Leserin beklagte, dass ihr Mann keinerlei Anteil am Familienleben nehme, sondern nur den eigenen Freizeitaktivitäten nachgehe, schrieb Frau Irene:
Eine Frau muss wissen, wann sie zärtlich, wann sie angeregt und wann sie sorgenvoll sein darf. Wer zu viel verlangt, bekommt schließlich gar nichts.
Eine gute Ehefrau, so Lou Segers, sollte durch Selbstkritik und Selbstdisziplin glänzen.
Was überhaupt nicht gern gesehen war, war, wenn die Hausfrau sich sozusagen dem Manne nach der Arbeit mit wuscheligem Haar und leicht ungepflegt und gestresst von ihrer Hausarbeit präsentierte. Das wollte man nicht.
Mit zunehmendem Wohlstand liberalisierte sich die Gesellschaft. Teilzeitarbeitsmodelle ermöglichten immer mehr Frauen ein eigenes Einkommen und damit mehr Mitsprache. Dementsprechend wandelten sich auch Walter von Hollanders Ratschläge. War der Ehemann allzu tyrannisch, riet er ab Ende der 50er Jahre sogar zur Scheidung.
Das wäre dann wirklich besser, auch für die Kinder. Anfang der 50er Jahre hätte dieser Ratschlag gelautet, Sie wussten ja, wen Sie geheiratet haben, also halten Sie es auch durch.
Auch für die Freiheitsbestrebungen der Jugend hatte Walter von Hollander jetzt ein offenes Ohr. Wenn Eltern sich an ihn wandten, weil sie um die Moral ihrer Kinder fürchteten, mahnte er zu Toleranz und zum Überwinden von Vorurteilen. Warum nicht mal als Elternteil einen Jazzclub besuchen? Zitat Frau Irene, 1957.
Jedenfalls habe ich bei meinen, freilich seltenen Besuchen nichts Verruchtes, nichts Verkommenes entdecken können.
Was Walter von Hollander zwischen 1949 und 1971 für die Deutschen war, das war zwischen 1980 und 1995 die Journalistin Martha Emmenegger für die Schweizer Bevölkerung. Unter dem Titel »Liebe Martha« hatte sie eine Rubrik in der Boulevardzeitung Blick, später auch eine Radiosendung.
Bei der lieben Martha sehen wir von Anfang an eine ganz deutliche Tendenz in Richtung einer Pluralisierung von Lebensweisen und vor allem auch einer Vervielfältigung sexueller Handlungsoptionen. Das heißt, es ist zum Beispiel völlig okay, schon Anfang der 80er Jahre unverheiratet zusammenzuleben und vorehelichen Geschlechtsverkehr zu haben. Und es ist auch egal, welches Geschlecht der Mensch hat, den man liebt. Insofern treibt sie da sicher auch etwas voran.
Die Historikerin und Kuratorin Dr. Annika Wellmann hat knapp 18.000 Briefe und Kolumnen der lieben Martha gesichtet und analysiert, welcher Zeitgeist und welches Menschenbild den Fragen und Antworten zugrunde liegen.
Das Publikum muss sich in der Lebensberatung ja wiederfinden können, also die Leserinnen und Leser und natürlich die Ratsuchenden. Deshalb muss die Lebensberatung Normen und Selbstbilder widerspiegeln, die auch im Publikum verbreitet sind.
Der Name Liebe Martha wurde für viele Schweizer das Synonym für Sexualberatung. Ihre Kolumne trug wesentlich zur Enttabuisierung sexueller Themen bei. Sie stellte Normen in Frage und setzte sich für gleichgeschlechtliche Paare ein. Martha Emmenegger, so Annika Wellmann, vertrat schon in den 80er Jahren Ideen, die heute Forderungen der MeToo-Bewegung sind.
Was sie vertrat, war auch ein Nein heißt Nein. Und das ist ja ein Grundsatz, den Feministinnen bis heute fordern. Also Martha war eine Vorreiterin, auch wenn sie keine Feministin war.
Martha forderte auch, dass Paare gemeinsam aushandeln müssen, was sie im Alltag, im Urlaub und im Schlafzimmer gemeinsam treiben.
Das bedeutet, dass niemand etwas tun kann, was der anderen Person widerstrebt, wo sie sagt, dass sie das nicht haben möchte. Und daran arbeiten ja Feministinnen bis heute, dass sich dieser Grundsatz durchsetzt, gesellschaftlich.
Gleichzeitig propagierte Martha Emmenegger, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Jeder kann und sollte sich selbst disziplinieren und das Beste geben, um das Leben zu meistern. Den Anspruch, den Walter von Hollander ab den 1950ern vor allem an Ehefrauen richtete, postulierte Martha Emmenegger in den 80ern für alle.
Jeder Mensch ist für sein eigenes Glück verantwortlich und muss sich darum kümmern, das zu erreichen. Das ist auch etwas, was eigentlich mit der Zeit zunimmt und was wir heute noch erkennen. Also auch flexibel mit Problemen umzugehen und die selbst zu bewältigen und eben immer bereit zu sein, auch zu optimieren. Also die Beziehung zu optimieren, die Sexualität zu optimieren. Und ich glaube, das ist eben auch für dieses Menschenbild typisch, was bei ihr so zum Ausdruck kommt und was bis heute auch Gültigkeit hat.
Diese ständige Forderung nach Selbstoptimierung macht die Menschen aber nicht glücklicher, behauptet der Historiker Jens Elberfeld von der Universität Halle-Wittenberg. Wer glaubt, sich ständig optimieren zu müssen, bewegt sich wie in einem Hamsterrad, das nie gestoppt werden kann. Immer rennt er der Erwartungshaltung der Gesellschaft hinterher.
Und tatsächlich ist das eine Entwicklung, die halt seit den 1960er Jahren nicht irgendwie nachgelassen hat, sondern ich würde halt eher sagen, dass diese Entwicklung sogar immer weiter zugenommen hat und sich eher noch weiter verschärft.
Ein Indiz für diese Verschärfung sieht die Historikerin Lou Segers auch in der ausdifferenzierten und fragmentierten Lebensberatung unserer Zeit.
Heute kann ich ja für jedes Problem sagen, ich habe eine Essproblematik oder ich kann nicht gut mit anderen Menschen im Raum sein, dann kann ich eine Therapie in Anspruch nehmen. Das war aber damals nicht so und das war ja noch nicht mal sagbar im Grunde genommen. Und deshalb waren, glaube ich, auch diese Ratgebenden in den Massenmedien, das hat man dann gelesen und hat sich so seinen eigenen Reim darauf gemacht. Aber dieses Therapeutisieren auch im Grunde genommen von Alltagsproblemen, das ist ein Phänomen eigentlich der neueren Zeit, wenn man das mal historisch betrachtet.
Ursula Storost über die Lebensberatung als ein Zeitphänomen.
Und damit endet aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Viel Freude bei den Jazz Facts, die Sie gleich nach den Nachrichten hören. Und einen entspannten Vorsilvesterabend wünscht Ihnen Bettina Köster.